in seinem Buch. Eisenglanz, der zu Orpheus auf den Fenstersims geklettert war, warf einen ehrfürchtigen Blick zum Schreibpult, wo das letzte Exemplar von Tintenherz gleich neben dem Blatt Papier lag, auf dem Orpheus schrieb. Farid war nicht sicher, ob der Glasmann wirklich begriff, dass aus eben diesem Buch vermutlich seine ganze Welt geschlüpft war, einschließlich seiner selbst. Es lag meist aufgeschlagen da, denn Orpheus blätterte, wenn er schrieb, ständig mit rastlosen Fingern darin herum, auf der Suche nach den richtigen Wörtern. Er benutzte nie auch nur ein einziges, das sich nicht in Tintenherz fand, denn Orpheus war der festen Überzeugung, dass nur Wörter aus Fenollius Buch in dieser Welt das Atmen lernten. Alle anderen waren nichts als Tinte auf Papier. »Fenollio«, frag ich ihn, »sind die weißen Frauen nur Dienerinnen?« fuhr er fort, während Eisenglanz an seinen allzu weich geformten Lippen hing. »Bleiben die Toten bei ihnen oder bringen sie sie an einen anderen Ort?« »Vermutlich«, antwortet der alte Narr. »Ich hab Minervas Kindern mal von einem Knochenschloss erzählt, um sie wegen Wolkentänzer zu trösten, aber das war nur so dahergeredet.« »Nur so dahergeredet, ha!« »Alter Narr«, wiederholte Eisenglanz wie ein Echo, kein sehr beeindruckendes allerdings angesichts seiner dünnen Glasmannstimme. Orpheus wandte sich um und kehrte an sein Schreibpult zurück. »Hast du bei all deiner Herumtreiberei wenigstens nicht vergessen, Mortimer auszurichten, dass ich mit ihm reden will? Oder war er zu beschäftigt, damit den Helden zu spielen?« »Er sagt, da gibt es nichts zu reden. Er sagt, er weiß nichts über die weißen Frauen, was nicht alle wissen.« »Na wunderbar!« Orpheus griff nach einer der Federn, die Jaspis so mühevoll gespitzt hatte, und zerbrach sie in der Luft. »Hast du ihn wenigstens gefragt, ob er sie noch manchmal sieht?«
»Bestimmt tut er das.«
Jaspis Stimme klang so zart wie seine Glieder.
»Die weißen Frauen lassen die, die sie einmal berührt haben, nie wieder los. Zumindest behaupten das die Moosweibchen.«
»Ja, ich weiß«, versetzte Orpheus ungeduldig. »Ich habe versucht, eins dieser Weibchen zu diesem Gerücht zu befragen, aber diese abscheuliche Kreatur hat sich geweigert, mit mir zu reden. Sie hat mich nur mit ihren Mäuseaugen angestarrt und verkündet, dass ich zu fett esse und zu viel trinke.«
»Mit den Feen reden sie«, sagte Jaspis. »Und Feen reden mit Glasmännern, allerdings nicht mit allen«, fügte er mit einem Seitenblick auf seinen Bruder hinzu. »Ich habe gehört, dass die Moosweibchen noch etwas anderes über die weißen Frauen erzählen. Sie sagen, dass sie sich von jedem rufen lassen, dessen Herz sie schon einmal mit ihren kalten Fingern berührt haben.«
»Tatsächlich?« Orpheus sah den Glasmann nachdenklich an. »Davon habe ich noch nie gehört.«
»Und es stimmt nicht. Ich habe versucht, sie zu rufen«, sagte Farid. »Unzählige Male.«
»Du? Wie oft muss ich dir noch erklären, dass du viel zu schnell gestorben bist?« fuhr Orpheus ihn verächtlich an. »Mit dem Sterben hattest du es ebenso eilig wie mit dem Zurückkommen. Außerdem bist du eine so unwichtige Beute, dass sie sich vermutlich nicht mal an dich erinnern. Nein, nein, du bist nicht der Richtige.«
Erneut trat er ans Fenster.
»Geh und mach mir einen Tee«, befahl er Farid, ohne sich umzudrehen. »Ich muss nachdenken.«
»Tee? Was für einen Tee?« Farid setzte sich Jaspis auf die Schulter. Wann immer er konnte, nahm er ihn mit sich, um ihn vor seinem großen Bruder in Sicherheit zu bringen. Jaspis Glieder waren so dünn, dass Farid ständig Angst hatte, Eisenglanz könnte ihm im Streit etwas brechen. Selbst Rosenquarz, Fenollius Glasmann, war mehr als einen Glasmannskopf größer als Jaspis. Manchmal, wenn Orpheus sie beide nicht brauchte, weil er sich mit einer der Mägde vergnügte oder sich von seinem Schneider wieder einmal stundenlang neue Kleider anpassen ließ, nahm Farid Jaspis mit in die Gasse der Näherinnen, wo die Glasfrauen den Menschenfrauen dabei halfen, Fäden in spitze Nadeln zu ziehen, Säume mit ihren winzigen Füßen glatt zu treten und Spitze auf kostbare Seide zu heften. Denn auch das hatte Farid inzwischen gelernt. Glasmänner bluten nicht nur, sie verlieben sich auch.
und Jaspis war sehr verliebt in ein Mädchen mit blassgelben Gliedern, das er allzu gern und ganz heimlich durch das Werkstattfenster ihrer Meisterin beobachtete.
»Was für einen Tee, was weiß ich? Einen, der gegen Magenschmerzen hilft«, erwiderte Orpheus schlecht gelaunt. »Den ganzen Tag schon kneift es in meinem Leib, als säßen Hirschkäfer darin. Wie soll man dabei etwas Vernünftiges aufs Papier bringen?«
»Natürlich. Orpheus klagte immer über einen kneifenden Magen oder seinen schmerzenden Kopf, wenn ihm beim Schreiben nichts gelang.«
»Ich hoffe, es kneift ihn die ganze Nacht«, dachte Farid, als er die Schreibkammertür hinter sich zuzog. »Ich hoffe, es kneift ihn so lange, bis er endlich etwas für Staubfinger schreibt.«